Musstest du mich jetzt vor der Predigt nochmal so erwischen? Das berührt mich immer sehr. Wir können ja immer nur beten, komm Heiliger Geist, und haben keine Ahnung, was passiert. Ich weiß, weil ich der Bibel glaube, dass was passiert, aber wir wissen nicht, was passiert. Und wir haben ja auch keine Ahnung. Ne? Wir sind ja jetzt nicht, wir kochen ja mit dem gleichen Wasser. Ne? Das ist lebendiges Wasser, aber so, keiner ist doller Christ als der andere oder so. Wir sind alle durch Gnade Erlöste und wir beten einfach ahnungslos, hoffnungsvoll, komm Heiliger Geist. Und dann passieren manchmal Dinge. Und manchmal erwischt es Jugendliche, die später Pastoren werden. Frage ist, weiß er, worauf er sich einlässt? Ja, er weiß es eigentlich. dieses Wochenende bei euch war ganz wunderbar. Es war schön mit euch und noch schöner war es mit Gott. Und ich liebe das einfach, wenn der Herr unter uns wirkt und die Sachen tut, die nur er tun kann. Und dass wir dann diese wunderbaren Berichte haben, das war jetzt nur ein Bruchteil. Ne? Aber zu hören, dass Jesus wirklich sein Reich unter uns aufbaut, das ist einfach toll. Und wir haben jetzt gerade diese Story gehört, ach, dann saß ich da und plötzlich wurde ich erwischt von der Liebe Gottes. Das lesen wir in Römer. Denn die Liebe Gottes, die wird ausgegossen, ausgeschüttet in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dann sagt die andere, ich hab so ein Bewusstsein dafür bekommen, dass ich erlöst bin. Und dass ich weiß nicht, wo du sitzt, aber ich kann mit dir wetten, du hast es ja schon vorher irgendwie gewusst. Ne? Aber das ist genau das, was der Heilige Geist tut. Das ist das, was wir wissen, das wissen wir dann. Also der macht, dass wir das, was wir wissen, dann wirklich wissen. Ne? Das ist das, was wir auch lesen, auch im Römer, dass wir durch den Heiligen Geist sagen können, wir sind Erlöste, wir sind Errettete, wir sind Kinder Gottes, wir sind nicht mehr unter einem Geist der Knechtschaft, sondern wir haben den Heiligen Geist der Sohnschaft, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und der Heilige Geist macht das, was wir hier vielleicht hören, macht, dass es dann hier unten ankommt. Und dann haben wir diese wunderbaren Heilungen. Wie toll das ist. Wir haben jetzt im Lobpreis, das ist vielleicht für manche neu, haben wir so unterschiedliche Gaben gehört. Der Heilige Geist macht das ja so, dass wenn wir Gottesdienst feiern, dass er ja jedem eine Gabe gibt. Ich wusste nicht, ob du das weißt, aber du hast jeden Gottesdienst, hast du eine Gabe. Paulus sagt, wenn ihr euch trefft, so hat jeder etwas. Wir sagen im Zentral immer, die Frage ist nicht, ob du etwas hast, die Frage ist nur, was du hast. Also welche Gabe du hast. Und Paulus sagt dann, ich möchte, dass ihr im Überfluss habt. Bedeutet, dass ihr mehr Gaben zur Verfügung habt, mit denen ihr arbeiten könnt und Gottesdienst feiern könnt, als ihr Zeit hättet und Kapazität hättet aufzunehmen. Das bedeutet Überfluss. Und wir hatten jetzt auch schon 2, 3 Gaben, die haben wir jetzt gar nicht mehr hören können. Die haben aber ganz gut in das gepasst, was der Herr schon der gesprochen hat. Von daher war das super. Und das ist eine Luxussituation, dass wir mehr Gaben da haben, zur Verfügung haben, als wie wir Zeit und Kappa hätten, die aufzunehmen. Aber wir haben jetzt im Lobpreis zuerst eine Gruppe von Gaben gehabt. Paulus sagt immer 2 oder maximal 3. Daran versuchen wir uns auch wirklich zu halten und macht auch Sinn. Und es waren alles 3 Gaben, wo es darum ging, dass der Herr um uns wirbt und dass der Herr uns näher ziehen möchte. Er sagt, setz dich auf meinen Schoß. Oder ich möchte mit meiner Herrlichkeit kommen. Und dann hatten wir 3 Gaben, gab es auch noch eine 4. eigentlich, die haben wir aber nicht mehr gehört, wo es darum ging, das, was man bekommen hat, einzusetzen für das Reich Gottes. Also das war dieses, ich bin euch begegnet, aber ich möchte euch jetzt auch, da wo ihr wohnt, möchte ich euch mehr gebrauchen. Ich habe euch Segnungen gegeben und ich rufe euch auf, dass ihr die einsetzt und dass ihr damit lebt. Also diese Worte. Und mich freut das immer, besonders wenn das am Sonntag kommt, weil das ist so mein Herz und das möchte ich mit euch teilen, dass wir nämlich jetzt in eine Sendung reinkommen. Und der Heilige Geist bereitet das jetzt gerade vor, dass wir jetzt in eine Sendung reinkommen. Wir haben viel empfangen und heute werden wir auch noch bestimmt Sachen empfangen. Das kann man nie so ganz voneinander trennen. Aber jetzt geht es so ein bisschen raus in den Alltag wieder. Ne? Es wäre ja schade um unsere Nachbarn, wenn die gar nichts davon hätten, was der Herr heute unter uns oder gestern hier getan hat, oder? Wir lesen das im Johannesevangelium. Und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Eugene Peterson hat es in seiner Bibelübersetzung so, und er hat gesagt, das Wort wurde Fleisch und zog in unsere Nachbarschaft. Und das ist so, das trifft eigentlich ganz gut so das Herz, was ich für diesen Gottesdienst so erspüre, dass Gott uns sendet in unsere Nachbarschaft. Wir als Christen, das habe ich jetzt schon öfter gesagt an diesem Wochenende, sind nicht dazu berufen, Kirche zu machen. Jesus hat gesagt, ich baue meine Kirche. Ihr geht raus und breitet das Evangelium vom Reich Gottes aus. Ihr geht raus und kümmert euch um die Leute. Ihr geht raus und bringt ihnen diese frische Botschaft, frohe Botschaft. So. Und ich gebe euch die Kraft des Heiligen Geistes, ist auch eine frische Botschaft, und ich gebe euch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr genau das tun könnt. Wir sind, das habe ich schon öfter erzählt, aber für die neu hier sind, wir sind in Marburg am Richtsberg, der schönste Stadtteil der Welt, mit 9000 Leuten aus über 90 Nationen, und viele leben in Hochhäusern. Und wir sind da genau in der Mitte von allem, und wir stellen uns die ganze Zeit die Frage, wenn wir der Leib Christi sind am Richtsberg, was hat unsere Nachbarschaft davon, dass Jesus da wohnt? Was haben die davon, dass der Retter der Welt, dass der Herr des Himmels und der Erde, dass der die Schlange den Kopfnetz zertreten hat, der die Hölle für uns aufgeschlossen hat, was hat die Welt um uns herum davon, dass Jesus da wohnt? Dürfen die den kennenlernen? Dürfen die seine Kraft erleben? Und es ist so, dass wir das machen seit einigen Jahren. Viele von uns leben da auch bewusst für die Vision, dass der Richtsberg zum Lichtberg wird. Und es ziehen auch immer wieder neue Leute dazu, manche ziehen auch wieder weg. Aber es gibt Leute, die da bewusst leben und sich dafür ihr Leben eigentlich verschwenden, dass das passieren kann, dass der Richtsberg zum Lichtberg wird. Und ich mache das jetzt so seit fast 20 Jahren. Und es hat mich gar nicht so super lange gebraucht, zu checken, dass ich überhaupt nicht das Zeug habe, das zu tun, damit das passiert. Ich bin ja ein Profi-Christ eigentlich, also ich werde dafür bezahlt auf jeden Fall. Aber ich merke, es gibt 1000 Gründe, warum Gott mich nicht gebrauchen kann. Da ist so viel bei mir, dass ich sagen muss, dass ich würde mich disqualifizieren. Wenn ich der Richter darüber wäre, dann müsste ich mich disqualifizieren. So viel Zweifel, so viel immer wiederkehrende Sünde, so viel Ja sagen und Nein tun. Und ich habe irgendwas festgestellt irgendwann mal, nämlich dass je mehr wir erkennen, wie groß der Auftrag ist, den wir haben, desto schneller werden wir mit unserer eigenen Schwachheit konfrontiert. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes, dass der Auftrag, den wir haben als Christen, immer größer ist als das, was wir selber können. Vielleicht hast du das mal jemanden sagen hören, Gott würde dich nie zu etwas beauftragen, was du nicht auch imstande wärst, nicht zu tun. Völliger Quatsch. Gott beauftragt dich nur zu Sachen, die du selber nicht kannst. Wenn du merkst, dass Gott dir einen Auftrag gibt, und dann willst du das prüfen, ist das jetzt wirklich ein Auftrag von Gott? Dann ist die erste Frage, kannst du es selber oder nicht? Wenn ja, dann ist es nicht Gott. Wenn nein, okay, lass mal prüfen. Das sehen wir durch und durch, dass Gott im Alten Testament immer wieder die falschen Leute aussucht und ihnen Aufträge gibt, wo sie sagen, ah, das ist schon mal nicht der Richtige. So. Und dann macht Gott immer wieder, dass er diese eine Sache sagt. Er sagt es zu Mose, er sagt es zu Josua und es geht immer weiter. Ich aber werde bei dir sein. Gott gebraucht chronisch die Schwachen. Chronisch die eigentlich die Falschen sind. Und dann sagt er, weißt du was? Aber ich komme mit dir. Und in deiner Schwachheit wird die Welt erkennen, wie mächtig ich bin. Deine Schwachheit disqualifiziert dich nicht für den Dienst am Reich Gottes. Die Kraft Gottes ist die Sache, die dich qualifiziert. Die Jünger kriegen diesen Auftrag, geht raus und breitet das Reich Gottes auf. Und sie erkennen jetzt wirklich, okay, sie sind es nicht. Petrus hat gerade diesen Moment gehabt, wo er gemerkt hat, also ich habe so viel versprochen, ich habe so viel gesagt, Jesus, ich gehe mit dir in den Tod und wir ziehen das Ding hier durch und so weiter. Und dann merke ich, vor einzelnen paar wenigen Leuten verleugne ich dich und zwar mit einem Schwur. Petrus ist jetzt wirklich ganz unten angekommen und merkt, ich habe nicht, was es braucht. Und Jesus sagt, ich aber werde bei dir sein, alle Tage. Die spannende Frage ist also für uns, wenn wir jetzt klar haben, Gott beauftragt uns und wir werden nicht gemessen an unserer eigenen Fähigkeit und Kraft, sondern an der Kraft Gottes, die dann durch uns fließt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und ich möchte mit uns mal so durch drei Punkte gehen, die ich glaube, die wir als Leib Christi wirklich sicher haben müssen und safe haben müssen, die zusammengebunden eine Kraft entwickeln, wirklich das Reich Gottes auszubreiten. Wir haben an diesen Tagen viel über die Kraft des Heiligen Geistes geredet. Auch das ist ja ein Mission Statement hier in dieser Gemeinde, wenn ich es richtig verstehe, auf jeden Fall war es da hinten an der Wand. Wir wollen in der Kraft des Heiligen Geistes, wollen wir die Liebe von Jesus oder von Gott leben. Und wir haben schon viel darüber geredet, aber wofür bekommen wir eigentlich die Kraft des Heiligen Geistes? Ich möchte uns drei Dinge angucken. Und wir lesen das bei Jesus, der sich bezieht auf den Prophet Jesaja in Lukas 4. Jesus steht auf in der Synagoge, nimmt die Schriftrolle und liest das vor und macht damit ordentlich Alarm. Er liest in Lukas 4, 18. Hier sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangene Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu verkündigen, Jovel, das angenehme Jahr des Herrn. Jesus tritt hier auf und sagt, ich habe die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ich habe die Salbung des Heiligen Geistes, nicht damit ich hier eine super Wundershow abziehen kann, sondern ich habe das bekommen aus einem bestimmten Grund, nämlich, dass die Armen frohe Botschaft bekommen. Dass die geheilt werden, die ein zerbrochenes Herz haben. Dass die Leute, die in Gefangenschaft sind, von was auch immer, dass die in eine Freiheit kommen. Dass Blinde wieder sehen. Dass Zerschlagene in Freiheit gesetzt werden und zu verkündigen, dass das Gnadenjahr des Herrn, was man viel erklären kann, aber im Wesentlichen bedeutet ist, dass frohe Botschaft sich ausbreitet im ganzen Land. Und wir sehen hier, würde ich sagen, drei Kategorien, in denen Jesus hier denkt. Er sagt, ich habe die Salbung des Heiligen Geistes bekommen für die Armen. Ich habe die Salbung des Heiligen Geistes bekommen für zum Verkündigen. Und ich habe die Salbung des Heiligen Geistes bekommen für Kraft, für Wunder. Diese drei Themen sehe ich hier. Und das ist das, was Jesus den lieben langen Tag gemacht hat. Und ich glaube, das sind die drei Themen, für die wir als Christen bekannt sein sollten. Eine einfache Verkündigung des Evangeliums. Ein praktischer Dienst an den Nöten der Menschen. Und die Erweisung der Kraft des Heiligen Geistes. Die Demonstration der Kraft. Fangen wir mal mit dem ersten an. ein einfaches Evangelium. Die Botschaft, die Kernbotschaft, die Essenz der biblischen Botschaft ist das, was wir also Evangelium nennen. Und das ist eine ganz einfache Botschaft. Ich liebe das ja, oder naja, mal mehr, mal weniger, so Theologie und so der lange, große, rote Faden durch die Bibel und so, finde ich alles spannend, kann man auch mal drüber diskutieren. Aber am Ende ist das Evangelium, die Kernbotschaft von Jesus, nicht kompliziert. Wenn es frohe Botschaft ist, dann muss sie so einfach sein, dass jemand, der nicht in der Schule war, sie verstehen kann. Wenn es frohe Botschaft ist, dann muss ein fünfjähriges Kind es verstehen können. Alles, was darüber hinaus ist, was es alles verkompliziert, ja, kann mal okay sein, aber kann auch wirklich eine Ablenkung sein von dem Wesentlichen. Das Evangelium ist für die Ungebildeten da. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Es gibt einen Gott, der hat dich gemacht und der mag dich sehr. Es gibt ein Problem. Das Problem sind nicht die anderen, das Problem ist nicht Gott, das Problem sind nicht die links und nicht die rechts, sind auch nicht die oben und die unten. Es ist nicht Trump, es ist nicht Putin, es ist nicht wer auch immer. Der Kern aller Probleme dieser Welt liegt in deinem Kern. Gott hat dich sehr gut gemacht, aber du bist nicht mehr sehr gut. Da ist etwas in dir zerbrochen und das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Wir sind chronisch darin, Dinge zu sagen, zu tun, zu denken und zu fühlen, die uns schaden, die anderen schaden und die am heiligen Gott nicht gefallen können. Wir sind nicht nur Opfer, sondern wir sind auch Täter. Wir sind nicht nur Belogene, sondern wir haben auch schon mehr gelogen. Wir sind nicht nur Leute, die manipuliert wurden, sondern wir haben auch schon unsere Kniffe mehr gemacht. Wir sind Teil des Problems. Und das ist das, was die Bibel als Sündener bezeichnet und das trennt uns auf ewig von Gott. Das ist eine so hohe Mauer, die zwischen uns und Gott ist, dass wir sie selber nicht mehr einreißen können. Und Gott, wenn er so ein bisschen wäre wie du und ich, zumindest wie ich, dann hätte er schon lange uns den Stinkefinger zeigen müssen und uns die kalte Schulter zeigen müssen und hätte sagen müssen, wisst ihr was, ich mache ein neues Projekt, ich nenne es Erde 2.0 mit neuen Menschen, die das nicht machen. Aber weil er eben nicht so ist wie ich, hat er gesagt, ich gehe jetzt einen Weg, der nicht fair ist. Sondern ich selber, der heilig und vollkommen ohne Schuld ist, werde Mensch, nenne mich Jesus. Und zeige euch, wie Gott ist und wie ich mir Menschsein vorgestellt habe. Jesus ist der von keiner Sünde wusste, und er wurde zur Sünde für uns, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus hat gesagt, ich nehme die Rechnung deiner Sünde auf meine Kappe, damit du gerettet wirst. Und jetzt kommt das Nächste. Jeder, der das glaubt, wird gerettet. Das ist Baby einfach. Du musst noch nicht mal irgendeinen Test machen. Du musst noch nicht mal irgendwas Besonderes jetzt verstanden haben. Jedes Baby kann glauben. Die Schwelle ist so niedrig. Also jeder glaubt ja irgendwas. Und Gott sagt einfach nur, glaub das und du bist drin. Wer glaubt, wird gerettet. Und dann passiert etwas Nächstes Wunderbares. Wir empfangen den Heiligen Geist. Auch das ist Teil des Evangeliums. Es ist nicht ein extra Gewürz für die, die das so ein bisschen flippiger mögen, sondern das ist die rettende Botschaft, dass wir den Heiligen Geist empfangen, der uns dann beginnt, von innen nach außen zu verwandeln. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in das Bild seines lieben Sohnes. Das Evangelium im Kern ist nicht schwer. Und ich übe das ständig, wie ich das möglichst einfach und möglichst schnell erklären kann, dass es wirklich für jeden einfach verständlich ist. Und Leute müssen informiert werden darüber. Ich merke das in Deutschland, wir sind in einem postchristlichen Land und Leute wissen das aber noch nicht. Und wenn man sie fragt, weißt du, worum es im christlichen Glauben geht, wenn du deine Nachbarn fragst, werden sie höchstwahrscheinlich sagen, ich weiß das schon, ja. Und wenn du dann mal fragst, okay, worum geht's? Ja, es geht halt so um Kirche und Klimagerechtigkeit und so weiter und so weiter. Und dann kommen alle möglichen Sachen und merkst du, ja, ob das jetzt gut ist, keine Ahnung, müssen wir jetzt gerade gar nicht mehr bewerten. Aber das ist nicht der Kern der Botschaft. Die Leute kennen diese Botschaft nicht und sie müssen informiert werden durch dich. Und wir lesen das in den Briefen, seid vorbereitet Zeugnis zu geben von eurem Glauben. Und zwar in jeder Phase, in den Phasen, wo sich Leute bekehren und in den Phasen, wo sich Leute nicht bekehren. Es ist ein einfaches Evangelium. Das Evangelium ist nur Evangelium, wenn es einfach ist. Das zweite ist der praktische Dienst an den Nöten der Menschen. Den Armen dienen. Mir macht es echt zu schaffen, wie sich manche Christen so darum bemühen, nach oben zu kommen. Einfluss zu bekommen da oben. Und wie sehr wir das manchmal feiern als Christen, wenn Leute irgendwie oben angekommen sind. Wenn Leute in den Medien, wenn Christen in die Medien kommen, wenn Christen erfolgreich werden, erfolgreich in der Geschäftsleute und so weiter. Und das ist das, was wir feiern, aber das ist nicht das Evangelium, das ist nicht unser Auftrag. Das Evangelium fließt wie Wasser von oben nach unten. Es geht immer zu den Armen und zu den Zerbrochenen. Wenn wir in Hesekiel lesen, wie der Strom des Heiligen Geistes aus dem Tempel fließt, fließt er den Berg herunter in das Tal, wo alles tot und trocken ist. Und Jesus lädt Hesekiel ein, in diesen Fluss hineinzukommen, bis er mitgerissen wird mit diesem Strom. Und zwar nicht nach oben, sondern nach unten. Da, wo es arm ist, da, wo es wehtut, da, wo es stinkt. In die Ecken von den Bahnhofsvierteln. Da schickt uns Gott hin. Da gehört das Evangelium hin. Licht gehört in Finsternis. Wir Christen sind nicht Menschen, die versuchen, nach oben zu kommen und Einfluss nicht zu bekommen an die Spitze des Berges, sondern wir Christen sind Menschen, die sich mit dem Strom des Heiligen Geistes in die Täler reißen lassen, um dort Salz und Licht zu sein, um dort das Reich Gottes aufzurichten. Wir reden im Zentral manchmal von unseren 500 Metern. Wir sagen, in einem Radius von 500 Metern, da wo du wohnst, was haben die Leute davon, dass Jesus da wohnt? Dass Christus in dir die Hoffnung der Nachbarschaft ist? Und dann fragen wir manchmal so Fragen wie, naja, wer ist die Person in deinen 500 Metern, die am dreckigsten dran ist? Die wirklich, also wo es das echt wirklich fies mit der ist? Was kannst du heute tun, um der einfach etwas Gutes zu tun? Wo ist die Person, die Lady vielleicht, die geschlagen wird von ihrem Mann oder von ihrem Freund und in dieser toxischen Beziehung ist und dann nicht mehr rauskommt? Ich kann mit dir wetten, du hast in deinen 500 Metern diese Leute. Wo ist die Ehe, die gerade dabei ist, zu zerbröckeln und auseinanderzufallen? Wo sind die Christen, die sich um diese Häuser bewegen und beten, dass das Reich Gottes kommt und zu suchen, wo sind die, die verloren sind? Meistens ist es so, und ehrlich gesagt in meiner Nachbarschaft auch, ich wohne am Richtsberg, aber die Straße, in der ich wohne, ist so bürgerlich, wie es nur sein kann. Und ich merke, ich muss danach suchen, dass ich es finde. Weil die so gut darin sind, ihre Fassade richtig schick zu haben und ihre Vorgärten so sauber und ordentlich, dass man den Schmerz dahinter nicht sieht. Und Jesus sagt, wisst ihr was, ich bin nicht nur offen dafür, die Not dieser Welt zu sehen, sondern ich suche das, was verloren ist. Das ist proaktiv, das ist, ich begebe mich auf den Weg. Ich bin auf dem Weg dahin, zu gucken, wo tut's weh. Als Jesus sich Jerusalem nahte, sah er die Stadt und weinte. Jesus kommt nah und er sieht und es bricht ihm das Herz. Der praktische Dienst an den Nöten der Menschen. Und dann kommt das Nächste und darüber haben wir viel mehr geredet. Die Erweisung in der Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir anfangen für Leute zu beten, dass wir für Heilung beten, dass wir für eine Befreiung beten, dass wir nicht damit so 100-mal beschäftigt sind, zu sagen, oh, ist das jetzt wirklich von Gott und woher weiß ich das eigentlich und kann ich es bitte vorher schon mal wissen, damit ich mich auf jeden Fall nicht peinlich mache und so weiter. Die Sicherheiten gibt dir der Heilige Geist nicht. Geh einfach mal und mach mal, probier dich mal ein bisschen aus. Und das ist übrigens das Einzige, was dabei stirbt, wenn du falsch liegst. Ist dein Ego. Und das sollte schon lange tot sein. schon ganz gut, wenn wir Christen uns ab und zu ein bisschen peinlich machen. Mir tut das immer ganz gut. Macht keinen Spaß, ne? Aber diese drei Dinge gehören untrennbar zusammen. Eine einfache Verkündigung, der praktische Dienst an den Nöten der Menschen und Erweisung der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist wie ein dreiadriges Kabel. Wenn du eins rausnimmst, funktioniert es nicht mehr. Das ist wie ein Seil aus drei Korden. Wenn du eins aufschneidest, dann reißt alles. Das gehört untrennbar zusammen. Eine einfache Verkündigung, der praktische Dienst und die Erweisung der Kraft des Heiligen Geistes. Es reicht nicht, dass wir Leute nur aufrufen, kehre um. Wenn wir sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, und Leute sagen meinetwegen auch ja, und dann kümmern wir uns aber nicht mehr darum, dass die Person jetzt eine warme Winterjacke kriegt, dann widersprechen wir ja dieser frohen Botschaft. Aber wenn wir nur Brötchen austeilen, da wo Leute hungrig sind, und nicht auch irgendwann mal sagen, du, wir machen das im Namen von Jesus, der dir richtig helfen kann, der machen kann, dass deine Rückenschmerzen weg sind, dann widersprechen wir doch dem, dass wir ihnen helfen in der Liebe und der Kraft Gottes. Aber wenn wir nur für Beinverlängerung beten und Nackenschmerzen und nicht auch irgendwann mal sagen, jetzt auch kehre um und bring dein Leben mit Gott ins Reine, dann widersprechen wir ja wieder dem. Das gehört alles untrennbar zusammen. Und die ersten Christen haben das genau so gemacht, dass sie diesen Auftrag von Jesus einfach kopiert haben in Jerusalem. Und wir sehen das und wir beten gleich, aber wir sehen das in der Apostelgeschichte, wie die Jünger alles das, was sie von Jesus kannten, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, genauso umgesetzt haben. Sie haben in der Stadt Jerusalem für richtig Aufruhr gesorgt. Und sie haben alles Mögliche gemacht. Sie haben sich in kleinen Gruppen getroffen und in großen Gruppen. Sie waren im Brechen des Brotes, sie waren unter der Lehre der Apostel und so weiter und so weiter. Aber wofür waren sie bekannt in der Stadt Jerusalem? Weiß es jemand? Den Armen geholfen? Also Liebe ist auch die Armen wahrscheinlich, ne? Zeichen und Wunder. Alles geteilt, sodass keiner mehr bedürftig war. Hm? Einmütig. Das Evangelium verkündet. Die waren bekannt in der Stadt Jerusalem, dass Petrus aufsteht und sagt, es gibt nur einen Namen, der uns gegeben ist. Kehrt um, lasst euch taufen. Das ist das einfache Evangelium. Dann waren sie bekannt dafür, dass sie den Menschen praktisch geholfen haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach geteilt, was sie hatten. Die haben dann geguckt, wo tut's weh und was haben wir, um das nicht zu teilen. Und sie waren bekannt für Zeichen und Wunder. Das Interessante ist, und das ist jetzt für die Ansgar Wetzler, aber auch für die anderen, für ihre Verkündigung von Jesus wurden sie gehasst. Und sie waren außer sich vor Zorn, heißt es. Hört auf, von diesem Namen zu reden, noch zu predigen. Die wurden gehasst. Warum? Weil das Evangelium uns kritisiert. Für den Dienst an den Armen waren sie hochgeachtet, weil keiner mehr bedürftig war. Und für die Zeichen und Wunder waren sie gefürchtet. Und keiner traute sich ihnen nicht zu nähern. Aber die Gemeinde wuchs täglich. Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir als Gemeinden bekannt dafür sind, dass wir gehasst werden, geliebt werden und gefürchtet werden. Das ist ein guter Mix für unsere Städte. Jetzt für die Nerds und ich bin gleich fertig. Paulus war ja nicht bei den Original-Zwölfen. Der war später. Und da war immer so die Frage, ist der jetzt wirklich Apostel und so weiter, ne? Und jetzt für die Nerds unter uns. Wenn wir die Apostel in der Geschichte lesen und den Dienst von Paulus, sehen wir, dass er das Evangelium verkündigt hat? Ja? Sehen wir, dass er in Zeichen und Wundern gedient hat? Sehen wir, dass er praktisch den Armen gedient hat? Echt? Wo?
Die Sammlung für die Armen in Jerusalem.
Fundraising. Das ist Fundraising. Okay, ich prüfe das. Als der Dienst, der apostolische Dienst von Paulus bestätigt wurde durch die anderen Apostel, haben sie ihm nur eine Sache mehr gesagt. Die haben gesagt, wir sehen deinen apostolischen Dienst, wir bestätigen den, aber eine Sache, vergiss nicht die Armen. Sagen, wir haben es von unserem Meister anders gelernt, vergiss nicht die Armen. Und Paulus sagt, das mache ich auch. Wir beten jetzt für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass die Salbung des Heiligen Geistes auf uns kommt, damit wir rausgehen können, das Reich Gottes ausbreiten können durch eine einfache Verkündigung, durch den praktischen Dienst an den Nöten und Erweisung der Kraft Gottes. Okay? Passt das? Ja? Lass uns gemeinsam aufstehen und dann werden wir beten.